HR Info. Netzwelt.
Wir schauen uns fast täglich Online-Videos an. Wir streamen stundenlang Musik und wir speichern hunderte, gar tausende Fotos, Videos und Dokumente in Online-Clouds. Aber machen wir uns jemals Gedanken darüber, wie viel Strom wir dadurch verbrauchen? Und wie viel CO2 wir damit an die Umwelt abgeben? Eigentlich nicht, oder? Tatsächlich ist es aber so, dass der Datentransfer im Netz, den wir täglich nutzen, weit mehr Treibhausgase produziert, als wenn wir um die Welt fliegen. Puh. Das muss man erst mal sacken lassen. Schauen wir uns also heute in der hr-info-Netzwelt mal ganz genau an, warum das so ist. Ich möchte mit Ihnen gemeinsam klären, wie wir mit unserem Netzkonsum dem Klima schaden. Mein Name ist Julie Rutsch. Während ich diese Sendung hier produziere, sitze ich vor meinem Tablet. Das habe ich mir vor wenigen Monaten angeschafft, damit ich nun alles digital lösen kann, weil ich dem Klima etwas Gutes tun wollte. Also lieber E-Mails und Dokumente direkt auf dem Tablet zu bearbeiten, anstatt mir jeden Text ausdrucken zu müssen. Anhänge digital weiterzuleiten, anstatt sie in Papierform weiterzugeben. Dass ich am Ende aber der Umwelt genauso schade, wenn ich im Netz Daten hin und her schicke, weil dadurch viel Strom benötigt wird, das hätte ich nicht gedacht. Bei mir hatte sich fest der Gedanke manifestiert, was ich digital lösen kann, schützt am Ende der Umwelt, weil ich keine physischen Produkte erzeuge oder den Drucker dafür belaste. Aber mit jeder E-Mail, die wir schicken, jedes Dokument, das wir weiterleiten und mit jeder Suchanfrage bei Google produzieren wir CO2. Und dieser Ausstoß an Treibhausgasen wird immer mehr, weil das, was wir mit Smartphones, Tablets oder Laptops machen, immer mehr Energie einfordert. Werfen wir mal einen Blick auf die Ökobilanz, also auf das, was weltweit am meisten CO2 produziert. Dabei macht das Fliegen rund 2 bis 2,5% aus. Aber der digitale Datentransfer, also jede Aktion, die wir online tätigen, macht letztendlich das Doppelte davon aus, fast 4%, weil die Rechner, Server und internetfähigen Geräte immer mehr Strom verbrauchen. Das zeigt eine Studie einer französischen NGO, The Shift Project heißt die. Und die mutmaßt, dass die IT-Branche 2025 sogar noch den Verkehr auf den Straßen einholen könne in Sachen CO2-Ausstoß, also bei etwa 8% liegen könnte. Aber warum produzieren wir so viel CO2 mit unserem Netzkonsum? hr-info-Reporterin Vaya Stavrianos gibt uns einen Überblick darüber und zeigt uns mal ein paar Beispiele.
Jede Rechnertätigkeit verlangt Strom und der globale Austausch von Daten benötigt immer mehr davon. Da wir heute immer noch hauptsächlich auf klimaschädliche Weise Energie gewinnen, wird dabei in großem Maße CO2 produziert. Doch wie viel Energie beanspruchen wir in Deutschland, um all die Informations- und Kommunikationstechnologie zu nutzen? Mindestens 10 mittlere Kraftwerke. Schauen wir uns mal an, wie das im Detail aussieht.
200 Suchanfragen bei Google verbrauchen so viel Strom wie das Bügeln eines Hemdes.
Das klingt nicht viel. Letztendlich macht es die Masse. Pro Minute werden bei Google weltweit fast 4 Millionen Suchanfragen gestellt. Auf das Jahr gerechnet wird dafür so viel Strom benötigt wie vergleichsweise für die Stadt San Francisco im selben Zeitraum. Doch Google-Anfragen sind nicht das größte Übel. Besonders stromfressend ist es, wenn wir zu Hause gemütlich auf der Couch sitzen und Netflix, YouTube oder Filme in Mediatheken streamen. Also sie online anschauen, ohne sie herunterzuladen. Weil dafür in jeder Sekunde Daten mitunter quer durch die Welt geschickt werden müssen.
Im Jahr werden durch Online-Videos weltweit rund 300 Millionen Tonnen CO2 produziert. Im Vergleich: so viel stößt in einem Jahr ganz Spanien aus.
Besonders erschreckend ist, dass weit mehr als die Hälfte der Daten, die wir uns hin und her schicken, Online-Videos sind. Und je höher die Auflösung, desto mehr Datenverkehr ist nötig.
10 Stunden lang HD-Filme zu streamen, verbraucht mehr Energie als alle Artikel der englischsprachigen Internet-Enzyklopädie Wikipedia zusammen.
Doch nicht nur Videos, sondern auch Musik online zu übertragen, verschlingt Unmengen an Energie. Studien der Universitäten Glasgow und Oslo haben erst kürzlich gezeigt,
die Nutzung von Musikstreaming-Diensten ist klimaschädlicher, als CDs und Schallplatten zu produzieren bzw. sie zu entsorgen.
Die weitaus extremsten Stromfresser stellen allerdings auch Kryptowährungen im Internet dar. Nehmen wir als Beispiel die bekannteste Währung Bitcoin. Für ihre Verschlüsselung sind viele Transaktionen notwendig. Das bedarf einer riesigen Rechenleistung und somit enorm viel Strom. So hat der Bitcoin Energy Consumption Index herausgefunden,
eine einzige Bitcoin-Transaktion verbraucht so viel Strom, dass davon ein energiehungriger Kühlschrank ganze 8 Monate lang betrieben werden könnte.
Eines steht also fest: Die Tendenz, dass die Internetbranche mehr und mehr Strom benötigt, wird sich in Zukunft noch verstärken,
sagt hr-Inforeporterin Vaya Stavrianos. Doch wofür braucht sie derart viel Strom, die Internetbranche? Und was bedeutet das für uns? Und warum wissen wir so wenig darüber? Das wollte ich von Siegfried Behrendt wissen. Er arbeitet am Institut für Zukunftsstudien und Technologiebewertung in Berlin. Wie hoch ist denn unser Stromverbrauch durch die Digitalisierung hier bei uns in Deutschland?
Allein in Deutschland liegt der Stromverbrauch für die Informations- und Kommunikationstechniken ungefähr in der Größenordnung von 55 Terawattstunden. Das bedeutet, das sind so rund 10 Kraftwerke, 1000 Megawatt Leistung, die hier entsprechend die Energie bereitstellen müssen. Wenn man das so umrechnet in CO2-Emissionen, also CO2-Emissionen heißt ja Treibhausgase, die den Klimawandel erzeugen, entspricht das in etwa so rund über 30 Millionen Tonnen CO2 jedes Jahr. Das entspricht etwa so den Emissionen des deutschen Flugverkehrs.
Letztendlich wird aber immer nur mit dem Zeigefinger zum Beispiel eben auf den Flugverkehr geschaut oder der Zeigefinger auf das Autofahren gelegt oder auf unseren Fleischkonsum. Warum hört man denn nie etwas davon, dass wir durch unseren Netzkonsum dem Klima genauso schaden?
Das würde ich ja auf jeden Fall unterstreichen. Das ist ein vergleichsweise wenig beachtetes Thema und das liegt vor allen Dingen auch daran, dass der Energieverbrauch, den ich auch gerade jetzt hier genannt habe, Größenordnung 10 Kraftwerke, die hier sozusagen Energie liefern müssen, um diese Geräte dann mit Strom zu versorgen, handelt es sich eben hier um unheimlich viele einzelne Geräte. Es handelt sich eben auch um eine Netzinfrastruktur. Und vielen ist vor allen Dingen nicht klar, dass der Stromverbrauch nicht nur daher rührt, dass hier Computer genutzt werden, dass hier ein Smartphone eingeschaltet ist, dass hier Geräte geladen werden, sondern erheblicher Stromverbrauch entsteht eben vor allen Dingen auch in der Netzinfrastruktur, entsteht vor allen Dingen auch dort, wo in Rechenzentren Daten verarbeitet und gespeichert werden. Also wenn man insgesamt den Stromverbrauch betrachtet in Deutschland für die Informations- und Kommunikationstechniken, dann entfallen ungefähr so circa 60% auf die Haushalte. Ja, dort direkt entfällt das. Und dann ein anderer Teil, da müsste ich jetzt genau nachgucken, ich glaube, es sind ungefähr so 15-20% entfallen auf die Rechenzentren, ein anderer Teil dann auf die Mobilinfrastruktur und dann der andere Anteil, das sind dann die Unternehmen selbst. Also Sie sehen, die Haushalte, da fällt schon der ganz große Teil an. Das liegt schlichtweg auch an der Masse der Geräte, die mittlerweile dort zum Einsatz kommen. Das hängt ja von den Flachbildschirmen an, geht dann rüber über die Vielzahl an anderen Geräten, bis hin eben auch zur Vernetzung der Geräte untereinander und andere Router, Druck und Ähnliches. Also diese Vielzahl macht das aus. Aber wenn man jetzt den Datentransport und die Energieverbräuche sozusagen auf eine einzelne Nutzung bezieht, also Videostreaming, Bilder irgendwie laden, verarbeiten, speichern und so weiter in der Cloud, dann ist das genau der entscheidende Punkt, dass der entscheidende Energieverbrauch gar nicht jetzt im Smartphone oder im Laptop entsteht, sondern in der Netzinfrastruktur, das heißt erstens über die Datenübertragung und dann vor allen Dingen dort, wo dann die Daten verarbeitet werden bzw. gespeichert werden. Das sind eben die Rechenzentren bzw. Vor allen Dingen eben auch die Clouds.
Vielleicht können wir da noch mal auf ein paar Details zu sprechen kommen. Also wer sind denn die größten Energiefresser, die wir digital nutzen?
Also von den Geräten her gesehen.
Sagen wir mal von dem Verbrauch eines ganz normalen Verbrauchers, also eines ganz normalen Smartphone-Users, Smart-TV-Users, Laptop-Users. Also wie verbrauchen wir denn am meisten Strom, wenn wir digital sind?
Naja, also man muss zwei Dinge da unterscheiden. Das eine ist eben dieser direkte Stromverbrauch. Die Geräte, die man selber nutzt, das Smartphone, Laptop, der Router, die Fernsehgeräte und so weiter, die Unterhaltungselektronik sind ja mittlerweile ebenfalls letztendlich mehr oder weniger informations-kommunikationstechnische Geräte, sind auf jeden Fall vernetzt. Das sind sozusagen die Geräte. Das Smartphone, das verbraucht sehr wenig Energie, auch der Laptop verbraucht in der Nutzung wenig Energie. Wesentlich mehr Energie verbrauchen eben die klassischen Rechner, also die Personalcomputer, und sehr viel Strom verbrauchen vor allen Dingen auch relativ viel Strom verbrauchen Displays und vor allen Dingen eben die Flachbildschirme, also im Bereich von der Unterhaltungselektronik. Aber ganz entscheidend ist, dass ein erheblicher Teil des Stromverbrauchs in den Netzen, in der Netzinfrastruktur und in den Rechenzentren, in der Cloud beispielsweise, entsteht. Um das vielleicht mal ein bisschen zu illustrieren, um welche Entwicklungen, Größenordnungen es sich hier handelt. Also in den 70er Jahren, da hatte die Informations- und Kommunikationstechnik insgesamt volkswirtschaftlich gesehen, was den Energieverbrauch anbetrifft, gar keine Bedeutung. Ja, wir hatten damals im Grunde genommen die Zeit vor den PCs sehr große Computer, die geradezu ganze Räume, Hallen ausgefüllt haben. Ja, und das Interessante ist, dass ja die Geräte immer kleiner geworden sind. Die Energieeffizienz dieser Geräte ist dann letztendlich ja mit den Personalcomputern und den entsprechenden neuen Chip-Generationen permanent gestiegen. Und das jetzt mal zu vergleichen, die Leistungsfähigkeit der Computer heute gegenüber den Computern aus den 80er Jahren ist heute ungefähr um Faktor 3 Millionen größer. Ja, und gleichzeitig, und das ist ja jetzt das Interessante, ist ja eben auch die Energieeffizienz enorm gestiegen. Das heißt, wir brauchen ja heute letztendlich wesentlich weniger Energie für das einzelne Gerät. Aber was wir eben feststellen ist, dass eben die Rechenleistung der heutigen Laptops enorm ist. Was dann bedeutet, wollte man die Rechenleistung eines heutigen Laptops auf einen alten Computer von damals erbringen, also mit den damaligen Chips, würde man heute eine elektrische Leistung benötigen, die in etwa einem kleinen Atomkraftwerk entspräche. Also für einen Laptop bräuchte man ausgestattet mit den Chips von damals ein kleines Atomkraftwerk, um nur dieses eine Gerät betreiben zu können. Das heißt, wir haben es hier mit enormen Effizienzsteigerungen zu tun und trotzdem kommt es eben jetzt mittlerweile zu einem wesentlich höheren Energie- und auch insgesamt Umweltverbrauch. Warum? Weil eben immer mehr Geräte im Einsatz sind, weil vor allen Dingen die Geräte miteinander vernetzt werden, nämlich über die Netzinfrastrukturen, über das Internet, über die Telekommunikationsinfrastrukturen. Und jetzt ganz entscheidend, was Sie eben auch angesprochen haben, ist, es gibt einen ganz wesentlichen Treiber. Und dieser Treiber für den Energieverbrauch ist dann vor allen Dingen eben auch die zunehmende Datenmenge. Ja, wir haben also ein jährliches Datenwachstum so in der Größenordnung von rund 30%, was dann bedeutet, dass also in wenigen Jahren sich die Datenmenge letztendlich verdoppelt. Und das ist genau der entscheidende Punkt, weshalb im Grunde genommen es ein Rennen gibt zwischen Energieeffizienzsteigerung auf der einen Seite und Datenwachstum auf der anderen Seite. Und offensichtlich ist es so, dass hier das Datenwachstum schneller sich vollzieht, als letztendlich die Energieeffizienz zunimmt.
HR Info, Netzwelt.
Heute mit dem Thema CO2-Fußabdruck digital, wie unser Netzkonsum dem Klima schadet. Wie wir eben schon gehört haben, alles, was wir online tätigen, verbraucht Energie. Einen entscheidenden Anteil daran haben Rechenzentren, also Datencenter, die dafür sorgen, dass wir weltweit Daten miteinander austauschen können. Das heißt, sie speichern und verschicken Informationen. Hans-Jürgen Baumeister vom Bundesumweltamt, der sich dort für Nachhaltigkeit einsetzt, der sagt:
Alles, was wir mit unseren Endgeräten machen, wenn wir es mobil nutzen beispielsweise, löst irgendwelche Aktivitäten in Rechenzentren aus. Dazu müssen die Daten dorthin übertragen werden. Ich brauche die Mobilfunktechnologie oder ich brauche insgesamt die Netzwerktechnologie, die dafür erforderlich ist. Und ich brauche natürlich die Rechenzentren, die die Daten speichern und verarbeiten. Und insofern ist das eine ganz komplexe Kette. Und großen Einfluss haben natürlich auch die Rechenzentren. Je nachdem, wie effizient diese betrieben werden, haben wir dort eben einen höheren CO2-Ausstoß oder vielleicht auch einen geringeren, je nachdem, wie die betrieben werden.
Doch wie genau werden sie denn betrieben, die Rechenzentren, und warum benötigen sie derart viel Strom? Werfen wir dazu mal einen Blick in ein solches Rechenzentrum in Frankfurt. Denn die Stadt ist zu einem weltweit bedeutenden Internetknoten geworden, auch wegen der hohen Dichte an Banken, die viele Daten digital verwalten müssen. HR-Inforeporter Roman Warschauer gibt uns einen Einblick.
Ein Rechenzentrum in Frankfurt. Endlose Reihen mit Schränken, in denen Server verbaut sind. Hier rauschen die Daten der modernen digitalen Welt durch. Im Hintergrund rauscht die Kühlung, denn die Server erzeugen ordentlich Wärme. Das alles kostet viel Energie. Von gigantischen Mengen spricht Bela Waldhauser, Geschäftsführer der Telehaus, einem Rechenzentrumsbetreiber im Stadtteil Gallus.
Die Telehaus verbraucht ca. 100 Gigawattstunden Strom im Jahr. Wettbewerbe, die größer sind, kommen auch auf 200 und 300 Gigawattstunden allein in Frankfurt.
100 Gigawattstunden, damit ließe sich locker eine mittlere Stadt versorgen. Laut dem Interessensverband Digital Hub gibt es rund 25 Rechenzentrumsbetreiber in Frankfurt mit bisher rund 50 Standorten, die über die Stadt verteilt sind. Und es dürften noch mehr werden.
Also die gesamte Branche, nicht nur Telehaus, profitiert von dem Wachstum im Cloud-Markt. Wir haben Wachstumsraten jedes Jahr von mindestens 10, 12, vielleicht 15%. Und das ist die Nachfrage nach Cloud. Aus dem privaten, aber auch aus dem beruflichen Umfeld.
Die Rechenzentren in Frankfurt sind vor allem durch eine Tochter des Energieversorgers Mainova ans Stromnetz angebunden. Rechenzentren werden damit immer wichtigere Kunden für den Energieversorger. Pressesprecherin Ulrike Schulz.
Ja, die Rechenzentren machen in Frankfurt rund 20% des Stromverbrauchs aus, hier im Netz der Netzdienste Rhein-Main. Damit haben sie in Summe den Verbrauch des Flughafens schon überstiegen seit einigen Jahren.
Telehaus-Geschäftsführer Waldhauser sagt, rund ein Viertel des Stromverbrauchs entfalle dabei auf das Rechenzentrum an sich, vor allem für die Kühlung. Drei Viertel auf die Kunden, die ihre Server, ihre Technik in den Zentren aufstellen. Dabei setzen immer mehr Rechenzentrumsbetreiber auf Nachhaltigkeit. Viele beziehen Ökostrom, etwa die Firma Equinix, die in Frankfurt alleine 7 Rechenzentren betreibt. Bisher wird die Abwärme der Anlagen meistens einfach in die Luft geblasen. Der ein oder andere Betreiber versucht, diese Wärme aber mittlerweile auch zum Heizen zu verwenden. Darüber denkt man auch bei Telehaus nach.
Auf der anderen Straßenseite gibt es Investoren, die mehrere Wohnblocks erstellen mit insgesamt 1500 Wohneinheiten. Und wir sind gerade in Gesprächen mit diesen Investoren, dass wir denen die Abwärme zur Verfügung stellen.
Im Frankfurter Stadtteil Bergen-Enkheim wird gerade eine neue Hochspannungsleitung verlegt. Eine der vielen Baustellen im Netz, die auch etwas mit dem Wachstum bei den Rechenzentren zu tun hat. Ulrike Schulz von Mainova.
Gerade der Frankfurter Osten entwickelt sich zum Hotspot für Digitalisierung. Und die Netzdienste Rhein-Main bauen hier die Energieinfrastruktur aus und ertüchtigen sie. Das kommt auch den Rechenzentren zugute, auch allen anderen Kunden. Frankfurt wächst insgesamt. Dafür bauen wir die Stromnetze aus.
Dabei dürfte sich die Entwicklung so fortsetzen. Die Digitalisierung nimmt weiter zu und der Energieversorger hat schon jetzt Anfragen nach deutlich mehr Leistung von den Betreibern. In Zukunft könnte daher fast die Hälfte des Energieverbrauchs in Frankfurt von den Rechenzentren kommen.
Sagt hr-Inforeporter Roman Warschauer. Jetzt wissen wir, wo der hohe Energieverbrauch durch unseren Netzkonsum herkommt. Aber was heißt das jetzt für unser zukünftiges digitales Konsumverhalten? Haben wir Verbraucher einen Einfluss darauf? Auf jeden Fall, sagt Hans-Jürgen Baumeister vom Bundesumweltamt.
Denn wir generieren ja vielfach das Datenvolumen. 80% macht beispielsweise Übertragung von Videos aus. Da liegt es an uns, wie intensiv wir das nutzen, ob wir das auch mobil nutzen oder vielleicht nur zu Hause. Was wir eben wissen ist, dass es einen großen Unterschied macht, ob ich beispielsweise mein Video über Mobilfunk streame oder über eine drahtgebundene Verbindung oder auch über WLAN. Also das wirkt durchaus unterschiedlich. Die beste ist drahtgebunden, WLAN ist aber auch sehr viel effizienter als beispielsweise Mobilfunk. Und ich muss mich einfach auch mal fragen, warum mache ich das? Ist das notwendig, bestimmte Sachen zu tun? Also ich könnte mir ja auch mal ein ganz normales, klassisches Fernsehprogramm zu Gemüte führen oder eine Radiosendung. Ja, das würde deutlich CO2-freundlicher sein. Also von daher muss man einfach gucken, was macht man. Oder ist es notwendig, beispielsweise auch einen Videostream, den ich irgendwo beim Konzert aufgenommen habe oder bei einer Veranstaltung, an meine WhatsApp-Gruppe zu schicken. Das vervielfacht einfach das Datenvolumen, das zu übertragen ist.
Doch bedeutet das nun für uns Verbraucher im Umkehrschluss, dass wir uns bei Netflix, Amazon und Co. abmelden und unsere Streaming-Abos canceln müssen? Diese Frage habe ich noch einmal an Siegfried Behrendt gerichtet, vom Institut für Zukunftsstudien und Technologiebewertung.
Also canceln würde ich ja nicht sagen, weil das scheint mir doch unrealistisch zu sein, weil die Leute wollen ja Netflix haben, sie wollen die Videos sich anschauen, sie wollen bei Amazon sich informieren, shoppen gehen und so weiter und ihre Waren bestellen. Also es wäre meines Erachtens vollkommen unrealistisch. Aber nichtsdestotrotz ist natürlich schon ganz entscheidend, ob man sich eben treiben lässt, sprichwörtlich eben surft, oder ob man gezielt Informationen sucht, gezielt entsprechend irgendwelche Vorgänge da erledigt. Das führt im Grunde genommen schon dazu, dass dann erheblich auch Energie eingespart werden kann. Also der einzelne Verbraucher, Verbraucherin, die kann natürlich auch durchaus den Energieverbrauch senken. Ich will da nur ein paar Beispiele nehmen. Das hängt etwa beim Kauf der Geräte an. Man kann das vielleicht, um das ein Bild mal festmachen, so ähnlich sehen wie beim Auto. Da ist jedem klar, es gibt eben energiesparende, treibstoffsparende Autos und es gibt Spritfresser sozusagen. Und genau das Gleiche gibt es eben auch bei den Endgeräten, sprich bei den Informations- und Kommunikationstechniken. Es gibt aber auch noch einen anderen Punkt, der eine zentrale Rolle spielt. Die Frage, welchen Strom bezieht man denn eigentlich? Ja, ist es eben der konventionelle Strom, der herkömmliche Strom, oder ist das ökologisch erzeugte, regenerativ erzeugte Strom? Und einen Punkt will ich noch anführen, den Verbraucher auch bedenken sollten. Wie oft schafft man denn sich eigentlich Geräte an? Muss es da permanent das neue Gerät sein, oder kann es denn nicht auch sein, dass man das Gerät, ein altes oder vielleicht auch scheinbar altes Gerät, aufrüstet, nachrüstet? Ja, also ich will mal vielleicht ein, zwei Zahlen nennen. So Laptops, Notebooks, die werden im Schnitt ungefähr so 3 bis 4 Jahre eingesetzt. Ja, das ist die durchschnittliche Nutzungsdauer der Geräte. Wenn wir uns die Smartphones angucken, dann liegt die durchschnittliche Nutzungsdauer der Smartphones, und das sind ja auch nichts anderes als Minicomputer, dann liegt die durchschnittliche Nutzungsdauer der Geräte so ungefähr bei 1,8 bis ca. 2,6 Jahren. Das hängt von den Marken, von den Herstellern und so weiter ab. Da gibt es mittlerweile auch Untersuchungen dazu. Und das ist sehr niedrig. Und wenn man eben weiß, dass ein erheblicher Teil der Umweltbelastung bei der Herstellung dieser Geräte entsteht, dann ist aus einer ökologischen Sicht eine wesentliche Strategie, die Nutzungsdauer der Geräte zu verlängern. Ja, das heißt, man sollte sich durchaus überlegen, die Geräte länger zu nutzen. Und wenn einem die Geräte vielleicht zu langsam sind oder die Kompatibilität vielleicht zu anderen Geräten, zu anderen Systemen nicht gegeben ist, dann kann man ja durchaus den Weg des Upgradings gehen, des Aufrüstens gehen. Auch dafür gibt es mittlerweile eine ganze Reihe von Dienstleistern, die sowas machen. Und dann können die Geräte durchaus doppelt oder manchmal auch so dreimal so lange eingesetzt werden, wie das vielleicht sonst der Fall ist. Also das ist, denke ich mir, ein ganz zentraler Weg mittlerweile geworden, um die Umweltbelastung zu reduzieren.
Letztendlich ist es aber so, dass wir ja schon festgestellt haben, dass der Datentransfer ja letztendlich ganz viel Strom benötigt und ganz viel CO2 produziert. Was kann ich denn als Verbraucher machen, um diesen Datentransfer für mich zu minimieren? Gibt es da Möglichkeiten?
Also wenn wir von einem genügsamen Konsum sprechen und denken daran, ja, vielleicht etwas weniger Auto zu fahren oder wohl überlegt in den Urlaub, nutzt man den Flieger oder nutzt man nicht den Flieger, wenn ja, unter welchen Bedingungen. Genau das Gleiche muss man sich mittlerweile eben auch stellen beim Posten auf Facebook, beim Surfen. Und da spricht man dann entsprechend oder müsste eigentlich sprechen auch über Datengenügsamkeit, über Datensuffizienz. Ja, wie viel Daten können wir eigentlich in Zukunft sozusagen eigentlich verarbeiten und transportieren, gemessen an dem Umweltimpact, der eben dadurch damit einhergeht? Weil ganz klar ist, wenn wir das mal hochrechnen, die nächsten 10, 20, 30, 40 Jahre, dann wird diese Datenmenge sehr stark steigen. Und da kommen wir zu einem Punkt. Es geht ja jetzt nicht nur um die Geräte, über die wir jetzt gerade diskutiert haben, sondern zukünftig wird es noch viel stärker darum gehen, etwa sich dann die Informationstechnik in den Fahrzeugen anzuschauen. Ja, der Übergang zu autonomem Fahren bedeutet ja vor allen Dingen auch eine enorme Menge an Daten, die verarbeitet werden muss. Das heißt, das Fahrzeug selber produziert Daten aus der Umgebung, Fahrzeugdaten. Und gleichzeitig nimmt es eben Daten auf, um ein autonomes Fahren zu ermöglichen. Diese Datenmengen sind enorm. Und insofern ist das eine Kernfrage. Wer trägt denn eigentlich hier welche Verantwortung? Der Konsument, die Industrie oder die Politik? Kann man sozusagen hier einen wesentlichen Teil der Verantwortung auf die Konsumenten schieben? Ich würde sagen, nein. Wir sind vor allen Dingen auch angesichts der Komplexität dieser ganzen Materie, insbesondere Politik und vor allen Dingen auch die Hersteller, gefragt.
Sagt Siegfried Behren vom Institut für Zukunftsstudien und Technologiebewertung. Wir brauchen also politische Regelungen und mehr Verantwortungsbewusstsein seitens der Technologieunternehmen. Dennoch können aber auch wir Verbraucher handeln, um den enormen Energieverbrauch einzudämmen und die CO2-Produktion durch unseren Netzkonsum zu verringern. Es gibt noch ein paar kleine Handgriffe, die am Ende einen großen Unterschied ausmachen. Schauen wir uns die mal an. Unsere Art, Daten abzuspeichern, hat sich in den letzten Jahren verändert. Früher haben wir Fotos, Videos und Dokumente auf der lokalen Festplatte gesichert. Heute nutzen wir immer mehr Online-Clouds und legen zum Beispiel auch unsere E-Mails auf externen Servern ab, also in unserem digitalen E-Mail-Konto. Bei beiden ist das Problem, jede einzelne Datei, ob E-Mail oder Video, wird immer mal wieder neu abgelegt auf den Servern, aus Sicherheitsgründen. Und das verbraucht jedes Mal aufs Neue Energie. Wenn wir also fleißig löschen würden, was wir nicht mehr brauchen, dann würden wir am Ende viel CO2 einsparen. Hans-Jürgen Baumeister vom Bundesumweltamt.
Wenn ich beispielsweise Bilder in der Cloud speichere und mehrere Endgeräte habe, wenn ich die alle mit der Cloud synchronisiere, dann werden jedes Mal die Daten übertragen. Also ich habe sie nicht nur einmal, dass sie übertragen werden, sondern einfach mehrfach unter Umständen. Das ist der eine Punkt. Und ein ganz wichtiger anderer Punkt ist die Nutzungsdauer meiner Endgeräte. Also wir wissen von unseren Ökobilanzen, dass 80% der CO2-Emissionen von den Endgeräten schon bei der Herstellung entstehen. Und da werden natürlich enorme Ressourcen verbraucht. Und auf der anderen Seite sind wir in der Situation, da gibt es auch eine weltweite Studie dazu, die ist aber auch für Europa, trifft die zu, dass beispielsweise die durchschnittliche Nutzungsdauer eines Smartphones im Jahr 2016 bei 21 Monaten lag. Also alle 21 Monate kauft man sich im Schnitt ein neues Gerät. Und da muss man sich dann wirklich fragen, ist das notwendig?
Schauen wir uns noch einmal an, welche Infos wir heute gewonnen haben. Alles, was wir digital machen, benötigt Strom. Vor allem, wenn wir Daten miteinander austauschen. Wenn wir Videos und Musik online schauen oder auch hören. Und wenn wir unsere Daten in der Cloud ablegen. Wenn dieser Strom nicht nachhaltig gewonnen wird, wird dabei sehr viel CO2 produziert. Auch weil Rechenzentren, die großen Serverschränke, unsere Daten durch die Welt schicken müssen und dabei auf Hochtouren laufen. Das braucht wiederum viel Energie für den Betrieb und auch die Kühlung der Geräte. Viele große und kleine Maßnahmen durch uns Verbraucher würden schon helfen, dieser extremen Stromverschwendung entgegenzuwirken. Halten wir sie noch einmal fest. Geräte wie Smartphones oder Laptops sollten wir nicht so schnell aussortieren, weil diese herzustellen viele Ressourcen verbraucht. Am besten wäre es, den Strom von einem nachhaltigen Stromanbieter zu beziehen. Und das bewusste Aussortieren von Fotos, Videos und Dokumenten, bevor wir sie in die Cloud laden, spart auch CO2. Es liegt also auch an uns, wie klimaschädlich unser Netzkonsum ist. Das war die hr-info-Netzwelt. Die Sendung gibt es auch als Podcast auf hrinforadio.de und in der ARD-Mediathek. Mein Name ist Julie Rutsch.